Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Richtungswahl in Polen. Kann der konservative Amtsinhaber Duda das Präsidentenamt verteidigen und den umstrittenen Regierungskurs weiter mittragen? Oder wird er vom liberalen Warschauer Bürgermeister Trzaskowski abgelöst, der den aktuellen Kurs des Landes verändern dürfte? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird erwartet. Über den heutigen Wahltag berichten wir gleich. Der UN-Sicherheitsrat hat sich auf eine Regelung für Hilfslieferungen nach Nordsyrien geeinigt, mit der aber kaum jemand zufrieden ist. Und die angekündigte Racial Profiling-Studie aus dem Innenministerium soll nun doch gar nicht erst geplant gewesen sein. Das sind die Themen dieser Sendung. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Jonas Rehse. In einer Stichwahl bestimmen die Polen heute ein neues Staatsoberhaupt. Die gut 30 Millionen Wahlberechtigten können bis 21 Uhr ihre Stimme abgeben. Im ersten Wahlgang hatte Amtsinhaber Andrzej Duda in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht. Umfragen zufolge kommt es zu einem engen Rennen zwischen ihm und seinem Herausforderer, dem Warschauer Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski. Aus Warschau jetzt zugeschaltet ist Peter Sawicki. Herr Sawicki, bei der ersten Wahl vor 2 Wochen war die Beteiligung überraschend hoch. Wie sieht es denn heute aus?
Es dürfte ähnlich aussehen, wenn wir auf 12 Uhr schauen, auf den letzten offiziellen landesweiten Zwischenstand. Da wurde eine Wahlbeteiligung von knapp 25% notiert. Für 17 Uhr, für den vergangenen offiziellen Zwischenstand, gibt es noch keine landesweiten Zahlen. Aber einige Städte und Landkreise haben bereits eigenständig eine zum Teil sehr hohe Beteiligung bis 17 Uhr gemeldet, von teilweise über 50%. Das zeigt, der Andrang ist groß. Er scheint auch höher zu sein als vor 2 Wochen, in jedem Fall höher als vor 5 Jahren bei der vergangenen Wahl. Und es könnte am Ende sogar eine Rekordbeteiligung werden. Die liegt mit Blick auf Präsidentschaftswahlen beim Jahr 1995 bei der Stichwahl dort. Damals waren es gut 68%. Das Ganze weiterhin unter Corona-Bedingungen wohlgemerkt. Es herrscht Maskenpflicht in den Wahllokalen. Man muss sich die Hände desinfizieren. Aber das hält offenbar die Menschen nicht vom Wählen heute ab.
Es soll ein knappes Rennen werden zwischen Amtsinhaber Duda, der steht für ein Weiter-so, Trzaskowski für eine Kurskorrektur, kann man das so sagen?
So grob zusammengefasst könnte man das sagen. Also bei Andrzej Duda gibt es zynische Stimmen, die zunächst einmal sagen, dass er für nichts Eigenes steht. Ein Medium hat vor einigen Tagen geschrieben, er sei der Kugelschreiber des mächtigen Parteichefs Jarosław Kaczyński. Und das ist im Kern auch nicht völlig falsch, denn in der Tat hat Duda in den 5 Jahren seiner Amtszeit fast alle Gesetze der PiS 1:1 in Kraft gesetzt. Er hat die Justizreform im Kern voll mitgetragen, nur an einigen wenigen Stellen abgeschwächt. Er ist natürlich auch ein Verfechter der Sozialprogramme der PiS. Das ist ja letztlich auch das Thema, auf dem der Erfolg der PiS beruht. Die höheren Renten, das Kindergeld. Das ist ein Thema, das die Opposition in den Jahren zuvor vernachlässigt hatte. Außenpolitisch hatte Duda kaum Akzente gesetzt, außer möglicherweise auf den engen Kontakt zu den USA sich zu beschränken. Neu war jetzt in dem Wahlkampf bei ihm die scharfe Rhetorik, beispielsweise gegen sexuelle Minderheiten oder auch antideutsche Töne. Das war von ihm bisher nicht so zu hören. Rafał Trzaskowski dagegen, man kann sagen, er ist ein Gegenbild zur PiS und zu Andrzej Duda. Er hat in Paris und Oxford studiert. Er war 4 Jahre Mitglied im Europäischen Parlament, spricht mehrere Fremdsprachen und ist innerhalb seiner Partei, die ja auch konservative Wähler ansprechen soll, also eher im linken Spektrum. Er möchte die Rechte sexueller Minderheiten stärken. Er möchte die Frauenrechte stärken. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Erwartungen an ihn nicht möglicherweise zu hoch sind. Er kann als Präsident eigene Initiativen nicht direkt umsetzen, aber er kann Gesetze blockieren. Das ist am Ende das Entscheidende, was er tun könnte. Er würde die Justizreform eben nicht weiter vorantreiben, hat er zumindest angekündigt. Sein Problem ist, dass er für die Fehler seiner Partei in der Vergangenheit zum Teil in Mithaftung genommen wird. Und es stellt sich die Frage, ob es lagerübergreifend jetzt genug Stimmen für ihn gibt.
Mhm. Sie haben es angesprochen, dass einige Botschaften bereits im Wahlkampf gefallen sind, die vielleicht für Überraschungen gesorgt haben. Was ist denn die Lehre aus diesem Wahlkampf? Was bleibt von diesem Wahlkampf?
Also je nach Sichtweise gibt es positive wie negative Lehren bislang. Negativ in der Hinsicht, dass die Spaltung der Gesellschaft sich möglicherweise noch vertieft hat. Der Graben verläuft dabei ungefähr zwischen dem Peace-Lager und allen anderen politischen Kräften. Es gab im Wahlkampf einige unschöne Szenen. Es gab Berichte über Nachbarn, die sich gegenseitig beschimpft haben. Der negative Höhepunkt war möglicherweise das TV-Fernduell zwischen Andrzej Duda und Rafał Trzaskowski. Sie hatten zeitgleich quasi Interviews in konkurrierenden Medien gegeben. Man konnte sich da auf keine reguläre Debatte untereinander einigen. Sowas beunruhigt viele. Positiv ist aber wiederum, dass eben eine große Mobilisierung stattfindet. Und das wird auch verkörpert durch Szymon Hołownia beispielsweise, den dritten im ersten Wahlgang. Er hat frischen Wind gebracht in die Politik. Er setzt auf Themen wie Bürgerbeteiligung und Umweltschutz. Und er will auch nach der Wahl aktiv bleiben. Jetzt, hat er gesagt, wird er Rafał Trzaskowski unterstützen.
Noch kurz zum Schluss, Herr Sawicki, wann ist mit ersten Zahlen zu rechnen?
Die erste Prognose wird es direkt nach der Schließung der Wahllokale geben, nach 21 Uhr, bis wir dann wirklich das amtliche Endergebnis haben, könnte es noch dauern, bis maximal Dienstag früh, weil es eben so ein enges Rennen sein sollte, könnte es eben einfach dauern, bis die Wahlkreise genau ausgezählt sind.
Live aus Warschau war das Peter Sawicki. Vielen Dank und neueste Einschätzung dann mit und von ihm in der Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk um 23.05 Uhr. Herzlos und rücksichtslos, das sagen die Hilfsorganisationen. Eine gute Nachricht für Millionen von Syrern, so nennt es der Bundesaußenminister. Der UN-Sicherheitsrat kann sich doch noch auf eine neue Resolution über grenzüberschreitende Hilfen für Nordsyrien einigen. Davor war das mehrmals gescheitert. Peter Mücke hat das für uns verfolgt in New York, diese zähen Verhandlungen. Herr Mücke, auf was hat man sich denn jetzt genau einigen können?
Darauf, dass zumindest ein Grenzübergang geöffnet bleibt, um die Millionen Menschen im Nordwesten Syriens versorgen zu können, die eingeschlossen von den Truppen des syrischen Machthabers Assad unter erbärmlichen Bedingungen leben und eben auf diese internationale Hilfe angewiesen sind. Bisher standen für diese Hilfstransporte zwei Grenzübergänge zur Verfügung. Der kleinere davon wird jetzt geschlossen, was nach Angaben von UNICEF unter anderem bedeutet, dass 500.000 Kinder von der Hilfe abgeschnitten sind. Nicht mal auf eine Übergangsfrist wollten sich Russland und China einlassen. In letzter Minute hatten die beiden Verhandlungsführer Deutschland und Belgien noch versucht, wenigstens 3 Monate rauszuhandeln für eine solche Übergangsfrist. Doch auch das haben Russland und China mit ihren Vetos blockiert.
Es waren ja mal 4 Grenzübergänge von der Türkei nach Nordsyrien. Dann waren es jetzt jüngst 2. Sie haben es gesagt, jetzt nur noch einer. Warum verfolgen Russland und China dieses Ziel? 2 Grenzübergänge sind zu viel.
Bei Russland ist es offensichtlich. Russland ist Verbündeter des syrischen Machthabers Assad. Der hätte die Vereinten Nationen natürlich lieber heute als morgen aus seinem Land. Und so hatte Russland Anfang des Jahres überhaupt erst durchgesetzt, dass es nur diese 2 Grenzübergänge nur noch sind für die humanitäre Hilfe. Sie hatten es gesagt, seit es diese Resolution gibt, waren das eigentlich 4 Grenzübergänge. Da war man sich immer einig. 2 aus der Türkei, einer aus Jordanien, einer aus dem Irak. Auf Druck Russlands wurden die 2, die nicht von der Türkei kamen, geschlossen im Januar und jetzt eben ein weiterer. Und das Ziel ist klar, diesen letzten Übergang auch noch zu schließen. Russland argumentiert, diese Hilfslieferungen, die kann man auch innerhalb Syriens organisieren, da braucht man das gar nicht vom Ausland. Und das wäre dann natürlich die Möglichkeit für Assad, die verbliebenen Rebellengebiete buchstäblich auszuhungern.
Welche Rolle hat jetzt Deutschland gespielt in diesen zähen Verhandlungen? Sie haben gerade den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat.
Richtig, Deutschland hat in diesem Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat und noch aus einem anderen Grund war Deutschland beteiligt, nämlich man war zusammen mit Belgien Federführer bei dieser Verhandlungsführer, bei dieser Resolution und hat von Anfang an versucht, möglichst viel durchzusetzen. Am Anfang hatte man sogar sondiert, ob man nicht einen dritten Grenzübergang wieder öffnen könne. Damit ist man gescheitert. Dann hat man versucht, die beiden Übergänge offen zu halten, also den Status quo, den wir seit Januar hatten. Auch das ist gescheitert am Veto Russlands und Chinas. Dann der Versuch, wenigstens wenigstens eine Übergangsfrist für diesen zweiten Übergang zu erreichen. Alles gescheitert, aber man hat wenigstens nicht von Anfang an nachgegeben. Man hat versucht, möglichst viel rauszuholen. Man hat auch auf offener Bühne deutlich gemacht, wer dafür verantwortlich ist, dass sich die humanitäre Versorgung jetzt wieder verschlechtern wird, auch wenn sich am Ende Russland inhaltlich durchgesetzt hat.
Muss man jetzt am Ende dieser Verhandlungen sagen, mit diesem Ergebnis, das Fazit heißt, der Westen kann kaum mehr tun, als zuzuschauen, während Moskau über die Zukunft Syriens bestimmt?
Zumindest muss man befürchten, dass in einem Jahr, wenn diese Resolution wieder auf dem Tisch liegt und neu verhandelt werden muss, die Verlängerung dieser Resolution, Russland versuchen wird, auch noch den letzten Übergang zu schließen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Horrorszenario für alle Beteiligten. Und da wird der Westen versuchen müssen, auch auf anderem Wege vielleicht Druck auszuüben auf Russland, dass das eben nicht passieren wird. Man hat jetzt 12 Monate Zeit gewonnen. Man hat das herausgeholt, was man herausholen konnte. Aber es ist schon zu befürchten, dass Russland relativ kompromisslos, und das war hier zu spüren von Anfang an in den Verhandlungen, relativ kompromisslos versucht, seine Haltung durchzudrücken. Und sagen wir mal so, das Verhandlungsergebnis hat jetzt erstmal die russische Seite bestätigt.
Ein Kompromiss für Syrien. Der UN-Sicherheitsrat hat sich doch noch geeinigt. Das war eine Einschätzung von Peter Mücke aus New York. Ganz herzlichen Dank. Sie hören die Sendung Informationen am Abend, 18.20 Uhr, der Deutschlandfunk. 4 Wochen ist es her, als ein Sprecher des Innenministeriums hierzulande bestätigte, ja, die Bundesregierung plane eine Studie zum sogenannten Racial Profiling in Deutschland, also polizeiliche Maßnahmen aufgrund äußerer Merkmale, wie der Hautfarbe zum Beispiel. Es war eine Zeit, in der zahlreiche Menschen auf die Straßen gingen und gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus demonstriert hatten, nach dem Tod von George Floyd in den USA. Vor wenigen Tagen dann der Rückzieher, die Studie komme doch nicht, so Innenminister Seehofer. Heute heißt es sogar, sie war nie geplant. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
Manche, die die Debatte um das sogenannte Social Profiling verfolgt haben, dürften sich verwundert die Augen reiben. Seit Tagen steht Bundesinnenminister Horst Seehofer unter Kritik von Opposition und Sozialdemokraten, weil sein Ministerium eine Studie darüber, ob Polizeikontrolle nach ethnischen Merkmalen in Deutschland stattfinden oder nicht, erst angekündigt und dann wieder zurückgezogen hatte.
Wir haben jetzt seit Wochen eine Diskussion über die Polizei, zum Teil auch eine Verunglimpfung. Und diese Dinge müssen jetzt erst aufgearbeitet werden,
stellte sich Seehofer vergangene Woche vor die Polizei. Racial Profiling sei in Deutschland verboten, deshalb sehe er keinen Handlungsbedarf und fügte hinzu:
Ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem.
Jetzt berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass eine solche Studie des Bundesinnenministeriums nie geplant war. Bei einer Sitzung des Innenausschusses im Bundestag habe Seehofer erklärt, dass er derzeit versuche, herauszufinden, wie es zu einer solchen Ankündigung in seinem Haus überhaupt gekommen sein könne. Offenbar war die Bekanntgabe der Studie nur eine Panne oder die eigenmächtige Handlung eines Subalternen. Anlasslose Kontrollen bei der Polizei aufgrund von Hautfarbe oder anderen äußeren Merkmalen sind in Deutschland nicht erlaubt. Dennoch berichten immer wieder Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie genau das erlebt haben, darunter der schwarze SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby. Während Seehofer dabei bleibt, dass eine Studie zu strukturellem Rassismus bei der Polizei nicht notwendig sei, wird sie von SPD-Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gefordert. CDU-Innenpolitiker Armin Schuster stellte sich dagegen hinter Seehofer. Schon der Titel einer solchen Studie wäre doch tendenziös und gleicht einer Vorverurteilung, erklärte er gegenüber der FAS. Norbert Röttgen, Kandidat um den CDU-Vorsitz, hält sie dagegen für richtig. Eine solche Rassismusstudie, die Erfahrungsberichte von Betroffenen einbeziehe, könne ja nur 2 Ergebnisse haben, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Entweder gebe es bei der Polizei etwas über Einzelfälle hinaus, dann bestehe Handlungsbedarf, oder das ist nicht der Fall, dann stärke die Studie das Vertrauen in die Polizei. Unterdessen geht der Streit um die Frauenförderung in der Union in eine neue Runde. Mühsam hatte sich die Union in dieser Woche zu einem Kompromiss durchgerungen. Schrittweise soll der verbindliche Anteil an Frauen bis 2025 auf 50% erhöht werden, bei Gruppenwahlen zu Vorständen und bei den Listenplätzen. Doch Friedrich Merz, Bewerber um den CDU-Vorsitz, will die Quote noch verhindern. Auf Twitter hatte er bereits vor 2 Tagen erklärt: Ich bleibe skeptisch. Quoten sind für mich nur die zweitbeste Lösung. Laut FAS arbeitet er bereits gemeinsam mit Kreis- und Landesvorsitzenden an einem Gegenvorschlag. Sein Konkurrent bei der Kandidatur um den Parteivorsitz, Norbert Röttgen, unterstützt dagegen ausdrücklich den Kompromiss. Allerdings reiche die Quote noch nicht aus, um mehr Frauen für die CDU zu gewinnen. Die Partei müsse die Belange von Frauen zu einem Schwerpunkt machen und auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranbringen. Der dritte im Rennen, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, hielt sich bislang beim Thema Quote bedeckt. Erst im Oktober entscheidet der Bundesvorstand der CDU über die vereinbarte Quotenregelung. Danach wird der Parteitag im Dezember darüber abstimmen. Das Ergebnis gilt als offen. Seit Jahrzehnten ringt die Union mit dem Thema. Auch wenn mit Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer die beiden wichtigsten Ämter in der Partei weiblich besetzt sind, der Frauenanteil in der CDU ist mit 25% anhaltend gering. Auch die drei Kandidaten für den Parteivorsitz sind Männer.
Soweit Christiane Habermals aus Berlin. Und auch dieses Thema, unser folgendes Thema, passt zum Racial Profiling. Für bundesweit heftige Kritik hat eine Ankündigung der Stuttgarter Polizei gesorgt. Bei ihren Ermittlungen zur Stuttgarter Krawallnacht wolle sie auch das Umfeld der Verdächtigen und deren familiären Hintergrund unter die Lupe nehmen. Dazu Kilian Pfeffer.
Der Begriff Stammbaumforschung sei viel am Platz, so Thomas Strobel. Es werde lediglich in Einzelfällen die Nationalität der Eltern von Tatverdächtigen erhoben, um zu klären, ob ein Migrationshintergrund gegeben sei. Die Ausschreitungen in Stuttgart hätten ein bislang unbekanntes Gewalt- und Eskalationspotenzial der Beteiligten erkennen lassen. Die Polizei beziehe deswegen alle Umstände in die Bewertung ein, die für die Sanktionierung, aber auch die Prävention von Bedeutung seien, so der baden-württembergische Innenminister. Also alles ein Missverständnis? Die Stuttgarter Zeitung hatte berichtet, dass Polizeipräsident Lutz im Gemeinderat angekündigt hätte, mit Hilfe der Standesämter Stammbaumrecherche betreiben zu wollen. Über den Nachrichtendienst Twitter gab es daraufhin viel Kritik. Cem Özdemir von den Grünen schrieb zum Beispiel, der Polizeipräsident solle den Vorschlag sofort zurückziehen. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Stammbaumforschung sei Rassismus pur. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte gestern geschrieben, das Vorhaben verstöre sie nachhaltig.
Soweit Kilian Pfeffer. Seit knapp 2 Jahren sprechen Serbien und der Kosovo offiziell nicht mehr miteinander. Mehrmals drohte die Lage zwischen Serben und den abtrünnigen Kosovaren zu eskalieren. Auch die transatlantischen Beziehungen litten unter diesem Konflikt. Da beide Länder aber der EU beitreten wollen, hat sich nun wieder ein Verhandlungsfenster geöffnet. Am Freitag gab es den Auftakt, heute die Fortsetzung, zwar ohne substanziellen Fortschritt, aber auch ohne Eklat. Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
Von einem Durchbruch kann keine Rede sein, aber immerhin, die Regierungen in Belgrad und Pristina reden wieder miteinander und die Gespräche sollen auch weitergehen, nach einer Pause von mehr als 1,5 Jahren. Der EU-Sonderbeauftragte für die Region Miroslav Lajčak sprach im Anschluss an eine Videokonferenz mit Serbiens Präsident Vucic und dem kosovarischen Regierungschef Hoti von konstruktivem Engagement auf beiden Seiten. Damit sei der von der Europäischen Union vermittelte Dialog über eine umfassende Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo zurück in der Spur.
The EU facilitated dialogue on comprehensive normalization of relations between Serbia and Kosovo.
Die Gespräche waren am Freitag wieder aufgenommen worden, allerdings ohne erkennbare Annäherung. Im Gegenteil, danach hatten beide Seiten ihre gegensätzlichen Positionen untermauert. Im Zentrum des Konflikts steht die Anerkennung des Kosovo als souveräner Staat. Die ehemalige serbische Provinz hatte sich vor 12 Jahren für unabhängig erklärt und ist von den meisten EU-Staaten inzwischen anerkannt worden. Serbien lehnt das bisher kategorisch ab und hat als Gegenleistung für einen solchen Schritt einen Gebietstausch ins Gespräch gebracht. Dabei geht es vor allem um die Abspaltung des vorwiegend von Serben bewohnten Nordkosovo. Die USA unterstützen den Vorstoß, die EU ist dagegen. In Brüssel wird befürchtet, dass sich ethnische Minderheiten in anderen Ländern zu ähnlichen Forderungen ermutigt fühlen könnten. Die kosovarische Regierung in Pristina pocht ebenfalls auf die territoriale Integrität ihres Staates und weist auch die Forderungen nach mehr Autonomie für die serbischen Landesteile entschieden zurück. Die Lage ist und bleibt also verfahren. Auch deshalb hat der EU-Chefdiplomat Josep Borrell vor Beginn der heutigen Sitzung die Vertreter beider Seiten dazu aufgefordert, politischen Mut zu beweisen und ein umfassendes, endgültiges sowie rechtlich bindendes Abkommen zu treffen.
Such an agreement
Eine solche Vereinbarung ist entscheidend, damit die Menschen in Serbien und im Kosovo eine bessere Zukunft haben. Es ist entscheidend für ihre europäische Perspektive und für die Sicherheit und die Stabilität in der gesamten Region. Und, das fügt der EU-Außenbeauftragte ausdrücklich hinzu, ein normales nachbarschaftliches Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo sei auch im Interesse der gesamten Europäischen Union. Darum müsse dringend an einer Lösung des Konflikts gearbeitet werden. Wohlstand und Frieden hingen davon ab. Es ist nie einfach gewesen, Lösungen für Probleme zu finden, die so lange gedauert haben und so schmerzhaft waren. Aber genau deshalb sind wir hier, um es erneut zu versuchen. Am Donnerstag geht der Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo in die nächste Runde. Dann wollen sich Präsident Vucic und Regierungschef Hoti unter europäischer Vermittlung zu einem persönlichen Gespräch in Brüssel treffen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister, sieht darin trotz aller bestehenden Differenzen ein positives Signal. Schließlich sei der Konflikt ein potenziell destabilisierender Faktor für den gesamten Westbalkan und damit für ganz Europa von sicherheitspolitischer Bedeutung.
Serbien und das Kosovo sprechen wieder miteinander, Stefan Überbach berichtete. Vielerorts sind Bürger derzeit unzufrieden mit der Corona-Krisenpolitik ihrer Regierungen. Immer wieder kommt es zu Protesten weltweit. In Israel haben gestern zahlreiche Menschen demonstriert. Erst vor 2 Tagen hatte das dortige Gesundheitsministerium einen neuen Rekordwert bei den Neuinfektionen gemeldet. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
So klingt aufgestauter Frust. Rund 10.000 Menschen mit Masken, aber nur wenig Abstand, stehen auf dem Rabinplatz im Zentrum von Tel Aviv und sind sauer. Sie fühlen sich von Israels Regierung mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie alleine gelassen. Es ist der größte Protest dieser Art in den vergangenen Monaten. Auch dieser Mann aus der Umgebung von Tel Aviv ist gekommen. Ich habe kein Einkommen mehr und die Regierung hilft nicht, sagt er. Wir arbeiten seit fast 5 Monaten nicht mehr. Und leider haben die meisten von uns keinerlei Unterstützung von der Regierung bekommen. In jedem anderen Land der Welt bekamen die Menschen Hilfe von ihrer Regierung, hier in Israel bisher leider nicht. Mitte März fuhr die Regierung das öffentliche Leben herunter. Die Arbeitslosenquote im Land stieg in der Folge von knapp 4 auf bis zu 27%. Ende Mai begannen in Israel die Lockerungen. Doch für viele dauert die Krise an. Die Arbeitslosigkeit liegt weiterhin bei rund 20%. Während die Wirtschaftskrise also weiter da ist, steigen die Infektionszahlen im Land seit einigen Wochen wieder rasant an. In den vergangenen Tagen wurden jeweils mehr als 1.000 neue Corona-Fälle in Israel registriert. Die Regierung spricht offiziell von einer zweiten Welle und hat Fehler in ihrer Lockerungsstrategie eingeräumt. Die Wirtschaft soll nun mit einem umfangreichen Hilfsprogramm unterstützt werden. Die Regierung werde umgerechnet bis zu 20 Milliarden Euro bereitstellen, kündigte Premierminister Netanyahu an. Die Rede ist von einem zusätzlichen Plan, der wirtschaftliche Sicherheit für die nächsten 12 Monate garantiert und Geld auf die Konten bringt. Ein Sicherheitsnetz für alle Bürger Israels. Ich möchte, dass jeder von Ihnen weiß, der Staat wird alles tun, was nötig ist, um die wirtschaftliche Not zu lindern. Schnelle und unbürokratische Hilfe hatte Netanyahu den Betroffenen in der Corona-Krise schon mehrmals zugesagt. Doch die Unterstützung kam dann häufig nicht. Dieser Demonstrant in Tel Aviv zweifelt an den Versprechungen des Regierungschefs. Der Ministerpräsident sagt, dass er hilft, aber die Vergangenheit zeigt, dass er viel redet, ohne etwas zu tun. So war es schon vor einem Monat. Er versprach viel, aber die Menschen bekamen nicht, was versprochen war. Im Anschluss an die Kundgebung in Tel Aviv kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Demonstranten versuchten, Straßen zu blockieren. Es gab Festnahmen. Der Frust in der Bevölkerung über die Regierungspolitik in der Corona-Krise nimmt zu. Das zeigen auch Umfragen. Israels Finanzminister hat nun beteuert, die zuletzt zugesagten finanziellen Direkthilfen schnell auszuzahlen. Am Mittwoch sei das Geld auf den Konten von Betroffenen, versprach der Minister. Er wird an dieser Aussage gemessen werden.
Auch Mallorca blickt auf ein turbulentes Corona-Wochenende zurück, aber ganz andere Art. Hunderte Urlauber haben ausgelassen gefeiert und dabei sämtliche Abstands- und Maskenregeln missachtet. Bar- und Restaurantbetreiber haben deshalb jetzt reagiert. Dazu Oliver Neuroth.
Viele Wirte an der Playa de Palma haben die Außenbereiche ihrer Bars und Restaurants mit Ketten und Zäunen von der Straße getrennt, wie mehrere mallorquinische Medien berichten. So soll der Publikumsverkehr etwas geordneter vonstatten gehen und der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen eingehalten werden. Außerdem haben einige Gastronomiebetriebe mehr Sicherheitspersonal an den Eingängen positioniert. In der Nacht von gestern auf heute war die Lage in den Partyhochburgen Mallorcas ruhiger. Zwar feierten viele Urlauber ausgelassen, aber nicht so dicht gedrängt wie in der Nacht zuvor. Von Freitag auf Samstag war es zu ausufernden Partys von deutschen Urlaubern an der Playa de Palma und in dem bei Briten beliebten Ort Magaluf gekommen. So gut wie niemand trug eine Maske, Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten. Die Polizei schritt nicht ein. Sowohl die Stadt Palma als auch die Regionalregierung der Balearen haben sich bisher nicht zu den Vorfällen geäußert. Ab morgen soll auf den Balearischen Inseln eine verschärfte Maskenpflicht im Freien gelten. Ausnahmen sind nur für Strände und Pools vorgesehen. Allerdings hat das zuständige Gesundheitsministerium in Palma die genauen Regeln bisher nicht veröffentlicht. Beobachter halten es daher für möglich, dass die neue Maskenpflicht auf Mallorca und Co. noch etwas auf sich warten lässt.
Und damit sind wir bei Marina Schweizer und den Sportnachrichten. Die Formel 1 war heute das größte Sportereignis im Kalender.
Ja, und das Bild ist im zweiten Rennen im österreichischen Spielberg ganz ähnlich wie im ersten. Mercedes vorne, die Ferrari und damit auch Sebastian Vettel. Ohne Glück sogar ausgeschieden. Volker Hirt berichtet.
Ein erneut schwarzer Tag für Ferrari. Beide Autos kollidierten schon nach wenigen Kurven. Charles Leclerc rammte Sebastian Vettel in einer Situation, in der absolut kein Platz zum Überholen war. Der Monegasse war klar schuld, entschuldigte sich noch während des Rennens bei seinem Teamkollegen. Es gab kurz nach dem Vorfall hämische Kommentare in den sozialen Netzwerken, die sprechen davon, dass die Fahrer jetzt auf dem Niveau ihres Autos angekommen seien. In der Tat, Ferrari wäre ganz offensichtlich chancenlos gewesen. Alle freien Trainingseinheiten und auch das Qualifying ließen keinen Optimismus zu. Das Rennen lief fast einseitig für Mercedes. Lewis Hamilton fuhr einen ungefährdeten Start-Zielsieg nach Hause. Der Einzige, der mithalten konnte, war Max Verstappen im Red Bull. Aber der wurde 4 Runden vor Schluss von Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas kassiert. Danach kamen die Teams McLaren, Racing Point, Renault. Alle sind sie besser als Ferrari. Und überragend bleibt Mercedes mit dem wahrscheinlich bald 7-fachen Weltmeister Lewis Hamilton.
Es war eine enttäuschende Saison für den FC St. Pauli. Sie endete auf Platz 14 der zweiten Ligatabelle oder der Zweitligatabelle. Jetzt ist klar, wer auf Ex-Trainer Jos Luhukay folgt. Nachwuchscoach Timo Schulz aus Hamburg berichtet Matthias Dröge.
Für Schulz ist es die erste Cheftrainerstation im Profifußball. Beim FC St. Pauli kennt er sich bestens aus. In 15 Jahren hat er viele Bereiche kennengelernt. Zuletzt war er Trainer der U19. Der 42-jährige Ex-Profi soll die Mannschaft stabilisieren und weiterentwickeln, so Sportchef Bornemann, der in den Gesprächen viel Leidenschaft und Engagement gespürt habe. Schulz spricht von einem idealen Einstieg ins Profigeschäft. Sein Vertrag gilt für 2 Jahre. In der vergangenen Saison ist St. Pauli nur 14. geworden und damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben.
Die amerikanische Profifußballliga MLS hat diese Woche wieder begonnen, trotz Rekordinfektionszahlen in den USA. Und auch bei den anderen Ligen wird kräftig vorbereitet. Auch die wichtige Footballliga NFL soll in wenigen Wochen losgehen. Angesichts der aktuellen Lage in den USA habe ich Super Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer gefragt, ob er spielen würde.
Ob ich persönlich spielen würde? Ich sag mal, ich bin ganz froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Ich habe auch selbst 3 Kinder, einen neugeborenen Sohn. Da muss man schon Zaun belegen. Vor allen Dingen bei Baseball geht es vielleicht noch, weil man kann da einen gewissen Abstand üben. Ich meine, bei Football kann alles gut gemeint sein, aber es ist halt ein Kontaktsport, ein brutaler Sport, an dem getackert wird, an dem Schweiß, Blut, alles mögliche ausgetauscht wird, zwangsläufig. Und das, glaube ich, wird sehr schwierig sein, sich da absolut von dem Virus zu schützen.
Und wegen weiterer Corona-Fälle ist in der Major League Soccer das Fußballspiel zwischen dem FC Toronto und DC United kurz vor dem geplanten Spiel heute Morgen verschoben worden. Laut MLS gab es bei den vorgeschriebenen Tests gestern einen unbestätigten positiven Corona-Fall und einen nicht schlüssigen Test für einen anderen Spieler. In Berlin geht morgen ein Weltklasse-Tennisturnier los mit bis zu 800 Zuschauenden im Stadion und umfangreichem Hygienekonzept. Turnierdirektorin und Bundestrainerin Barbara Rittner im Deutschlandfunk auf die Frage, ob sie nervös ist.
Naja, nervös ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin schon angespannt und ich bin mir auch darüber bewusst, dass ich natürlich in der Vergangenheit Kritik geübt habe, die aber nie böse gemeint war, sondern ich habe einfach, glaube ich, für die Tennisfamilie gesprochen. Wir haben uns alle einfach geärgert, ob dieser nicht bewussten Vorbildfunktion einiger Spieler. Und jetzt ist es so ein bisschen so, glaube ich, dass alle die böse Tennisfamilie betrachtet und sagt, naja, die ignoranten, arroganten Tennisspieler, die meinen, ihnen kann nichts passieren. Jetzt schauen wir mal genauer hin, was da in Berlin passiert. Und darüber sind wir uns im Klaren. Ich persönlich versuche, mit gutem Vorbild voranzugehen, was ich auch in meinem privaten Leben mache, aber natürlich jetzt hier besonders in Berlin. Wir tragen Masken. Ich bin selber negativ getestet worden und bewege mich selber in dieser Art Blase, die wir ja versuchen zu kreieren, um die Spieler rum. Und am Ende ist es aber so, ich fasse sicherlich keine Spielerin oder berühre keinen Spieler und versuche einfach mein Bestes.
Sagt Tennis-Bundestrainerin und Turnierdirektorin des Tennis-Einladungsturniers in Berlin, das morgen beginnt, Barbara Rittner. Und das ganze Interview mit ihr und auch das mit Sebastian Vollmer gibt's dann in voller Breite, in ganzer Länge ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Und das auch wieder mit Marina Schweizer, 10 nach 7 Sport am Sonntag. 19.05 Uhr, um 5 nach 7 dann noch unser Kommentar heute zum Kompromiss im UN-Sicherheitsrat zu den Hilfslieferungen für Syrien. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radioabend. Mein Name ist Jonas Rehse.